Ich möchte noch kurz beten. Ihr könnt gern aufstehen, wenn ihr möchtet, oder sitzen bleiben. Ja, Herr, es geht um dich. Deswegen beten wir um deinen Segen jetzt, wenn wir über dein Wort nachdenken. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Und wir wünschen uns, dass du dein Wort heute Morgen aufschließt, dass wir was erkennen, was uns weiterbringt, dass du dein Werk tust an uns und durch uns. Amen. Wer ist Gott eigentlich? Und wie ist er? Wie kann man sich Gott vorstellen? Eine der wichtigsten Fragen, die wir uns überhaupt stellen können, ist bestimmt so viel in unserem Leben. Wofür wir leben, was das Ziel ist. Deshalb sollte es uns, und ich denke, es ist uns, wenn wir mit Christus verbunden sind, ein Anliegen, Gott zu verstehen, ihn kennenzulernen, zu erkennen. Und es gibt ein Buch in der Bibel, wo das ein Thema ist. Wo, ich habe mal nachgezählt, ich bin auf 63 Mal gekommen, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Hat jemand eine Idee, welches Buch der Bibel das sein könnte? Ist gar nicht so einfach. Ja, bitte? 1. Mose? Nein. Es ist Hesekiel. Interessanterweise, der Prophet Hesekiel. Es ist ein Schwerpunkt in diesem Buch. 63 Mal habe ich gefunden, und dann werden Sie oder dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist eine Verheißung. Und ich denke, es ist eine schöne Verheißung, eine Einladung heute Morgen. Erkennen, dass Gott der Herr ist. Vielleicht ist es einigen schon bekannt, aber das Wort für erkennen im Hebräischen, das Yada, bedeutet nicht nur, dass wir ein paar Informationen, ein paar Fakten sammeln, sondern erkennen heißt auch erfahren oder erleben. Gleich in den ersten Kapiteln der Bibel erkennt man das. Adam und Eva essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und was sie bekommen, ist nicht nur eine weitere Information, sondern Erkenntnis von Gut und Böse. Im Sinne von Erfahrung und Erleben. Das, was vorher eine theoretische Möglichkeit war, was passiert, wenn man sündigt, wird auf einmal zu einer erlebten Realität. Plötzlich spüren sie am eigenen Leib, was gut und böse ist. Das Böse, wo auf einmal jetzt Spannungen in den Beziehungen zueinander reinkommen. Schuldzuweisungen zueinander. Sie verstecken sich vor Gott. Sie haben Mühe bei der Arbeit, beim Gebären. Sie werden aus dem Garten vertrieben. Und schließlich erleben sie auch den Tod. Und so kommen sie zur Erkenntnis von dem Bösen. Und dann im nächsten Kapitel lesen wir, dass Adam Eva erkannte und sie bekam einen Sohn. Erkenntnis als Erfahrung einer intimen Art. Was heißt es, Gott zu kennen? Ein paar Fakten über ihn zu sammeln. Oder erfahren, erleben? Ist das nicht etwas, was wir uns wünschen? Und Hesekiel lädt uns dazu ein, heute Morgen zu erkennen, dass Jahwe der Herr ist. Das erste Mal, wo zumindest ich es gefunden habe in Hesekiel, das ist in Kapitel 6. Da heißt es, an allen euren Wohnsitzen sollen die Städte in Trümmern und wüst daliegen. Damit eure Altäre in Trümmern und wüst daliegen und eure Götzen zerbrochen seien und verschwinden und eure Räucheraltäre umgehauen, eure Machwerke ausgelöscht sein und Erschlagene sollen in eurer Mitte hinfallen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist ein bisschen gruselig, oder? Wie soll Israel Gott erkennen? In den Trümmern ihrer Wohnstätte, wo die Götzen zerstört sind und wo die Leichen überall rumliegen. Im Gericht. Im Gericht soll man Gott erkennen. Aber vielleicht ist es nur ein Ausrutscher. Vielleicht kommt was Besseres. Dann lesen wir einfach weiter. Fast alle der 63 Stellen, die ich gefunden habe, klingen ähnlich. 50 davon klingen genauso. Da geht es um Gericht. Ich lese ein paar Stellen vor. Weiter in Kapitel 6. Ich werde meinen Grimm über dich ausgießen, vollende meinen Zorn und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Nach all ihren Wegen will ich mit ihnen handeln, will sie richten und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Das Schwert soll sie fällen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Sie sollen in alle Winde zerstreut werden. Das Schwert wird hinter ihnen herziehen, wird sie verfolgen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Die Städte werden in Trümmern liegen. Das Land ist eine Einöde. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Ich breche die Mauer ab. Jerusalem soll fallen. Und ihr werdet in ihrer Mitte umkommen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich richte mein Angesicht gegen Götzendiener, rotte sie aus ihrer Mitte aus und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich richte mein Angesicht gegen Jerusalem, aus dem Feuer sind sie herausgekommen, doch Feuer wird sie fressen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und so könnten wir einfach weitermachen, eine Stelle nach der anderen, zig Stellen, immer nach dem gleichen Muster. Im Gericht soll Israel erkennen, dass Jahwe der Herr ist. Das ist ein hartes Wort. Das Gericht, wir haben es gerade gelesen. Da spricht Gott von Zorn, von Grimm, vom Schwert, von Zerstreuung. Trümmern, Einöde, eine gefallene Stadt, Menschen kommen um, Götzendiener werden ausgerottet und Feuer soll fressen. Ein hartes Urteil. Und es ist unabwendbar. Es wird kommen. In Kapitel 14 sagt Gott, selbst wenn Noah, Daniel und Hiob, das sind so die Allergerechtesten, die es gibt, also wirklich die allerbesten. Selbst wenn diese drei kommen und dafür beten, das Gericht wird nicht abgewendet. Sie können nur sich selbst retten. Schreckliche Bilder eigentlich. Nicht das, was wir hören wollen. Was soll man hier an Gott erkennen? Ist das nicht eher abstoßend? Ist das nicht eine alte Vorstellung von Gott aus dem Mittelalter? Etwas, was wir zurückgelassen haben. Um das halbwegs zu verstehen, müssen wir einfach Hesekiel als Buch auch ein bisschen verstehen. Es gibt ja eine Vorgeschichte. Gott ist nicht einfach hingekommen und hat aus dem Nichts gesagt, ich werde euch richten und ihr werdet mich erkennen. Es gibt eine Vorgeschichte dazu. Es fängt schon mal in Kapitel 1 damit an, dass Hesekiel eine Vision von Gott bekommt. Das Besondere daran ist, wo er die Vision bekommt. Wo sieht er Gott? Er ist selbst gar nicht in Jerusalem. Er ist schon im Exil. 597 hat Babylon schon angefangen, die Elite aus Jerusalem zu verschleppen. Da war Hesekiel mit dabei. Und da steht, dass er am Fluss Kebar diese Vision bekommt, irgendwo im Zwei-Stromen-Land, ganz weit weg von Jerusalem. Jerusalem, der Ort, wo Gott ist, wo Gott sich zeigt, wo man Gott begegnen soll. Aber er bekommt hier eine Vision von Gott und seiner Größe und seiner Herrlichkeit. Er sieht den Thron Gottes. Aber es ist eine ganz besondere Offenbarung von Gottes Thron, nämlich dieser Thron hat Räder und bewegt sich. Gott ist nicht im Tempel in Jerusalem gebunden. Er ist mobil, er ist überall. Gott ist nicht beschränkt auf einen Ort. Und da, wo er sich zeigen wollte, im Tempel, da kann er sich bald nicht mehr zeigen. Es geht nicht mehr. Hesekiel wird berufen, ein Prophet zu sein, der das Gericht ankündigt. Er ruft gar nicht mehr groß zu Buße auf. Es wirkt so, als ob diese Zeit vorbei ist. Gerichtsandrohung ist sein Auftrag. Und ich denke, zum Kern des Problems kommen wir dann in Kapitel 8, wo Hesekiel eine Vision vom Tempel bekommt. Und was sieht er da? Blick nach Norden, Mensch. Ich schaute in diese Richtung und sah nördlich vom Tor, das zum Altar führt, neben dem Eingang, das Götzenbild der Eifersucht stehen. Ein Götzenbild mitten im Tempel. Das ist das Problem. Das ist der Hintergrund. Israel hat Gott verlassen und hat sich Götzen zugewendet und angebetet. Und aus dieser Abkehr von Gott und seinem Gebot folgt dann auch Gesetzlosigkeit und Blutvergießen. Die Schuld dieser Leute von Israel und Juda ist entsetzlich groß. Sie haben das ganze Land mit Bluttaten und die Stadt mit Unrecht gefüllt. Götzendienst, das ist das Problem. Darum kommt Gericht. Was ist Götzendienst oder was ist ein Götze? Und was haben Götzendienst oder was hat Götzendienst mit der Erkenntnis Gottes zu tun? Wenn Gott ständig sagt, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und das Hauptproblem Götzendienst ist, wie passt das zusammen? Nun, was ist Götzendienst oder was ist ein Götze? Das Wort heißt eigentlich ein Nichts. Götzen sind Bilder, die Menschen erschaffen nach ihren eigenen Vorstellungen. So stelle ich mir Gott vor. Aber das kann niemals Gott in seiner Größe treffen. Gott ist größer als unsere Vorstellung. Wir sind Menschen, wir sind beschränkt. Das reicht niemals aus. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass Gott sich offenbart und zeigt, wie er wirklich ist. Er ist derjenige, der sagen kann, wie er ist und uns das mitteilen muss. Und die Bibel zeigt uns manchmal Seiten von Gott, die uns nicht so passen, die unangenehm sind, uns herausfordern. Wir haben gestern im Teamkreis über das Wort Gottes als Schwert nachgedacht. Das ist manchmal gefährlich. Es kann Verletzungen zufügen, es verändert was. Israel hat Gott und seine Offenbarung verlassen. Israel wurde eigentlich ausdrücklich davor gewarnt, davor Bilder von Gott zu machen. Das war ja ihnen verboten. Das sollten sie nicht tun. Weil man dann Gott immer kleiner macht, als er wirklich ist. Natürlich ist Gott stark, aber du kannst ihn nicht auf einen Stier reduzieren. Das war ja das Problem beim Kalb am Sinai, das goldene Kalb. Wenn man Gott auf einige Eigenschaften reduziert, dann verliert man alle anderen. Er ist größer, das geht nicht. Die Götzen zeigen uns vor allem die Fantasie und die Vorstellung der Menschen. Sie lassen uns aber nicht Gott selbst erkennen, wie er wirklich ist. Durch den Götzendienst hat Israel die wahre Erkenntnis Gottes aufgegeben und verloren. Und ich glaube, bei uns ist es manchmal auch nicht so anders. Ich glaube, auch wir neigen dazu. Wir haben bestimmte Vorstellungen von Gott, die wir ganz toll finden, bestimmte Bilder, die uns sehr zusagen, denken gerne darüber nach. Und dann gibt es andere Seiten, das schmeckt uns nicht so sehr. Die klammern wir manchmal einfach aus. Aber dann stellt sich die Frage, welchen Gott beten wir an? Ist es der wahre Gott, so wie er wirklich ist? Oder nur unsere Vorstellungen? Was bleibt in so einer Situation für Gott noch zu tun? Was kann er noch tun? Nun, er hat jahrhundertelang zur Umkehr gerufen durch die anderen Propheten. Aber es hat hier nichts gefruchtet, sagt er. Und deshalb bleibt ihm nur noch eine Sache, um zu zeigen, dass die Götzen nichts sind, dass man sich nicht auf sie verlassen soll oder kann, bleibt nur eins, Gericht. Durch das Gericht soll Israel erkennen, dass die Götzen nichts sind, dass sie nicht helfen können und dass er allein Gott ist. Gott erkennen im Gericht. Das sagen wir auch manchmal, oder? Kennt ihr diesen Spruch? Der wird mich noch kennenlernen, ja, wenn man sich aufregt und irgendwie sich rächen will oder irgendwas. Ja, da offenbaren wir schon etwas von uns. Und Gott will etwas von sich selbst, von seinem Charakter offenbaren im Gericht. Nicht nur für Israel, interessanterweise in Hesekiel gilt es auch für die anderen Nationen. Nicht nur Israel soll erkennen, dass er der Herr ist, sondern auch Moab und Edom und die Philister und Tyrus und Sidon und Ägypten. Wenn Gott sich also zeigen möchte im Gericht, wenn er sich durch Gericht offenbaren möchte, dass wir ihn erkennen, was lernen wir dann im Gericht über Gott? Es gibt natürlich extrem viel, worüber wir nachdenken könnten. Zeit haben wir nicht. Aber vielleicht vier Dinge aus Hesekiel heute Morgen. Das erste ist einfach die schlichte Tatsache, dass Gott wirklich der Richter ist. Er übt Gericht, weil er der Richter ist. Ich denke, das ist wichtig, um unser Gottesbild vollständig zu halten. Wir müssen das im Kopf behalten. Jetzt kommt das Ende über dich. Ich lasse meinen Zorn gegen dich wüten und richte dich für deine Vergehen. Deine Gräueltaten zahle ich dir heim. Ich richte dich. Es ist ganz klar geregelt, wer welche Rolle hat. Gott hat die Rolle des Richters und die Menschen sind diejenigen, die gerichtet werden. Das passt uns nicht so. Wir sind eigentlich heutzutage eher gewohnt, dass wir über alles richten. Dass wir die anderen beurteilen. Dass wir immer gucken, wie alles läuft und dass wir dann unsere Meinung abgeben darüber, ob das gut war oder nicht. Manchmal sind es Belanglosigkeiten, wie wenn die Nationalmannschaft wieder gespielt hat und jeder weiß, was die alles falsch gemacht haben und wie sie es besser machen sollen. Aber es ist auch in der Politik so, es ist auf der Arbeit so, was unsere Chefs alles nicht verstehen, es ist unglaublich. Die haben ja wirklich überhaupt keine Ahnung. Wir sind es gewohnt, ein Urteil zu fällen. weil wir immer alles besser wissen. Und wenn wir nicht aufpassen, können wir anfangen, auch ein Stück weit so mit Gott umzugehen. Wir neigen vielleicht auch dazu, zu schauen, wie Gott alles gemacht hat und dann darüber zu urteilen, zu sagen, das finde ich aber nicht so gut. Nun, Gott ist groß und er hat ein dickes Fell. Und die Psalmen zeigen uns, dass wir auch wirklich gerne mit unseren Fragen und was uns unklar ist, zu Gott kommen können. Wir dürfen auch klagen. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Hesekiel macht hier ganz klar, er ist der Richter und wir müssen uns vor ihm verantworten, nicht umgekehrt. Und wenn Gott nicht unser Richter ist, wenn wir nicht Gott so als Richter sehen, dann ist die Frage, welchen Gott wir anbeten, ob das vielleicht auch ein Götzenbild ist, den wir uns erschaffen. Wie sieht mein Gottesbild aus? Ist Gott wirklich auch mein Richter? Habe ich das verdrängt? Denke ich vielleicht wirklich noch, die Welt dreht sich um mich? Wir können Gott nicht wirklich ganz erkennen, ohne auch das Gericht zu sehen. Wenn Gott richtet, dann erkennen wir, wer er ist. Er ist der Richter. Darf er das? Kann er das? Kann er richten? Das nächste, was wir ganz klar bei Hesekiel sehen, ist, ja, er kann. Er hat die Macht. Gott ist unendlich viel größer, als wir Menschen uns das vorstellen. Seid ihr schon mal an einer Klippe gewesen? Vielleicht auch ohne Geländer? Und nah an den Rand gestanden und mal runtergeguckt. Was für ein Gefühl bekommt man? Was passiert da? Wird einem ein bisschen schlecht vielleicht? Ein bisschen Herzklopfen? Was passiert, wenn du am Bürgersteig stehst und da so auf die Straße guckst? Gleiches Gefühl? In der Regel nicht. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass das eine tödlich ist. Und wir haben Respekt davor. Es löst was in uns aus. Ein Schutzreflex. Wir erkennen Gefahr. Wir wollen uns schützen. Das ist richtig und gesund. Ich glaube, Hesekiel will uns zeigen, dass wir auch Ehrfurcht ein Stück weit Angst auch vor Gott haben sollen. Er ist viel größer, als wir denken. Er ist der Richter, er kann richten. Die Vision am Anfang hat es gezeigt, wie groß Gott ist. Sein Thron und seine Engel sind schon gewaltig und furchteinflößend. Und interessanterweise wird beschrieben, dass es laut ist um den Thron. Aus dem Thron heraus kommt ein Geräusch, wie ein Wasserfall vielleicht oder Meeresrausen, Brausen, Rauschen oder vielleicht ein großes Heer. Stellt euch vor, 10.000 Soldaten sind da und schreien gleichzeitig, während sie losstürmen. Und seine Gestalt, er ist wie Feuer, glänzt wie Metall, strahlend wie ein Regenbogen. Und die Reaktion, Hesekiel fällt auf sein Angesicht. Gott ist groß und furchteinflößend. Und gerade im Gericht zeigt sich seine Größe. Es sind politisch turbulente Zeiten. Assyrer, Ägypter, Babylonier, Weltmächte streiten. Und Israel ist mittendrin und wird zerrieben im Kampf der Giganten. Und Gott sagt, diese Weltreiche sind nichts weiteres als meine Werkzeuge. Das ist mein Hammer, mein Schraubenschlüssel. So groß ist Gott. Die Weltgeschichte. Das, was er benutzt, um Israel zu richten, hat er alles in der Hand. Das ist wie Werkzeug. Im Gericht lernen wir Gott durchaus kennen. In seiner ganzen Größe. Ich glaube, Hesekiel möchte uns Ehrfurcht lehren heute Morgen. Wann war das letzte Mal, dass wir auf unser Angesicht fallen wollten, wenn wir über Gott nachgedacht haben? Das ist die Frage, wie gut wir Gott kennen, ob wir das richtige Verständnis und Bild haben. Wie sehr beschäftigt uns, was Gott über uns denkt? Ich merke bei mir, wie häufig ich darüber nachdenke, was andere Menschen denken werden und wie mich das beeinflusst. Wann war das letzte Mal, dass es mir völlig egal war, was die Menschen über mich denken, sondern ich nur Sorge hatte, was wird Gott über mich denken? Auch Jesus lehrt uns, dass wir sollen Gott fürchten. Fürchtet euch nicht vor Menschen, die den Leib töten können, sondern vor Gott, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. So groß ist Gott. Diese Größe lernen wir im Gericht kennen. Aber mehr noch, wir lernen auch etwas von Gottes Herzen und seiner Liebe kennen. Gott ist eifersüchtig, weil er uns lieb hat. Es ist nicht nur eine rein rechtliche Beziehung. Es ist nicht nur, dass Gott halt die Gebote am Sinai gegeben hat und jetzt eine Strichliste führt und immer abhakt, das habt ihr richtig gemacht, das habt ihr falsch gemacht. Wie so ein Polizist und dann Strafen verteilt. Hesekiel zeigt uns auch ein ganz anderes Bild von Gericht. Und das ist das Bild einer gescheiterten Liebesbeziehung. Kapitel 16, können wir das lesen? Wie Gott Israel erlöst hat, herausgeführt hat aus Ägypten, Bund stiftete, Opfer, alles gegeben hat, dann das Land gegeben hat, alle Rahmenbedingungen geschaffen, damit Israel mit Gott leben kann und gedeihen kann. Aber anstatt Gott zu lieben, hat Israel die Götzen geliebt und hat versucht, sich auf andere Nationen und politische Abkommen zu verlassen, für Sicherheit. Und Gott ist eifersüchtig und zornig, weil Israel eigentlich seine Braut sein soll. Vor den Augen vieler Frauen werden deine Häuser niedergebrannt. Sie sehen, wie man das Urteil an dir vollstreckt. Dann ist es aus mit deiner Hurerei und du wirst keine mehr den Hurenlohn bezahlen. Und wenn ich meinen Zorn an dir gestillt habe, wird meine Eifersucht aufhören, gegen dich zu wüten. Ich werde Ruhe finden und dir nicht mehr grollen, weil du deine Jugendzeit vergessen und mich mit all dem gereizt hast, habe auch ich dich die Folgen tragen lassen, spricht Jahwe, der Herr, damit du nach all deinen Gräueln nicht noch weitere Schandtaten verübst. Im Gericht zeigt Gott auch Gefühle, seine Liebe. Gott ist eben nicht nur eine Macht oder eine Energie oder ein kosmisches Prinzip, sondern eine Person mit Gedanken, mit Ideen, Gefühlen. Er liebt und er möchte auch geliebt werden. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen, dass Gott nicht abhängig ist von uns. Andererseits, er braucht uns nicht wirklich. Und trotzdem, in irgendeiner Weise, können wir ihm auch Liebe geben. Und das steht ihm zu. Und immer wenn wir unsere Hilfe an anderen Stellen suchen, zeigen wir ihm die kalte Schulter und zeigen ihm, eigentlich bist du nicht genug. Vielleicht kennen wir diesen Schmerz auch ein bisschen. Wir haben vielleicht Personen, wo wir einiges investiert haben, Beziehungen gebaut, alles so versucht, dass diese Person gedeihen kann, wachsen kann. Und bei der nächstbesten Gelegenheit weg, hat irgendwas anderes gefunden, was spannender ist. Wenn Kinder sich von Eltern abwenden, kann das manchmal so sein, dann ist das schmerzhaft. Oder eben wie in diesem Bild bei Hesekiel in einer Beziehung, einer Liebesbeziehung. Wenn ein Partner alles geopfert hat, versprochen hat und der andere geht einfach weg, weil es woanders vielleicht einfach spannender, schöner, lustiger ist. Wenn wir etwas von so einem Schmerz mal gespürt haben, dann können wir vielleicht, wenn wir das mal 1000 nehmen, so ein bisschen erahnen, wie Gott empfindet. Gott liebt uns und deswegen ist er eifersüchtig. Wir denken häufig an unsere Gefühle, wenn wir an unsere Beziehung zu Gott denken. Aber Hesekiel erinnert uns, dass wir auch an Gottes Gefühle denken sollen. Und im Gericht erkennen wir, dass er der Herr ist und dass er uns liebt und eifersüchtig ist. Und noch zum Schluss, im Gericht erkennen wir auch, was Gottes Ziele sind. Das Ziel, was er sich am meisten wünscht, ist nicht Zerstörung, sondern was er sich wünscht und was er versucht zu bauen, ist Reinigung und Erneuerung. Das Gericht in Hesekiel zeigt uns, wie Gott letztendlich das Evangelium vorbereitet. Warum richtet Gott? Ist es nur, weil er Dampf ablassen muss? So geht es uns manchmal. Wenn wir uns ärgern und ärgern, dann ist es manchmal das Beste. Komm, lass einfach raus. Geh raus, schrei die Wände an. Wir sagen den Kindern möglichst bitte nicht die Geschwister schlagen. Aber Energie muss raus und dann durchatmen und dann geht es uns schon besser. Ist das, was Gott braucht? Ist das der Grund, warum er Gericht halten muss? Nein, es geht ihm um ein höheres Ziel, um Reinigung und Läuterung, um einen Rest, der sein Heil erfahren soll. In Kapitel 36 beschreibt er, was er als Ziel hat. Dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und von allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Und Vers 11, das Schöne, das sagt er, und dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Es ist eben nicht nur Gericht, sondern etwa 14 Stellen habe ich gefunden, wo die Wiederherstellung, die Reinigung, die Rettung versprochen wird. Und darin soll Israel erkennen, dass er der Herr ist. Wann ist das geschehen? Jesaja hat es vorausgesagt in Kapitel 53. Jahwe wollte ihn zerschlagen, den Knecht. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Durch Jesus Christus, durch seinen Tod und seine Auferstehung, ist dieser Plan in Erfüllung gegangen. Das Wissen um das Gericht zeigt uns die Notwendigkeit der Rettung und zeigt uns auch die Gnade und die Größe der Rettung, die wir in Christus haben, weil er das Gericht für uns trug. Und deswegen ist dieses Gericht, diese Reinigung von Götzendienst ein notwendiger Schritt in dem Heilsplan Gottes, um letztendlich Rettung und Erneuerung zu wirken. Das Evangelium eben. So ist das Gericht über Israel heute Morgen eine Einladung an uns, Gott kennenzulernen. Nicht nach unseren Vorstellungen, sondern so, wie er wirklich ist. Amen.